der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Und in dieser Folge ist vielleicht etwas anders als sonst. Und bevor wir darauf eingehen, was alles anders ist als sonst, erzähle ich noch mal ganz kurz etwas über diesen Podcast. Für alle die das erste Mal zuhören, ist das vielleicht ganz interessant. Für alle die regelmäßig zuhören, ist das vielleicht etwas langweilig. Aber steht der Tropfen hüllt den Stein. Dieser Podcast ist von der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle und beschäftigt sich mit Designausbildung, mit Design als Praxis, mit Design als kritischer Praxis, aber eben auch als ist ein Experiment im Publizieren über Design. Und wir basieren, oder die Idee für diesen Podcast kommt aus dem Festival, das wir 2019 hier an der Burg gemacht haben. Da ging es um drängende Fragen der Designausbildung. Und an der Stelle hört die Editor Note schon fast auf, weil ich nämlich jetzt schon zu unserem Gast überleiten kann, und zwar zu Florian Walzel. Florian Walzel war auch auf dem Hurra Hurra Festival mit Studierenden, hat da eine Tür mitgebracht und hat da Thesen anschlagen lassen, die er mit anderen Studierenden von anderen Hochschulen gemeinsam da entwickelt hat. Und bevor ich aber noch mehr darauf eingehe, dass Florian Walzel heute mein Gast ist, bin ich unglaublich erfreut darüber, dass ich noch eine Co-Moderatorin heute habe, nämlich Katharina Mludek. Sag mal hallo, Katharina.
Hallo in die Runde.
Hallo und hallo, Florian.
Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung zu eurem Podcast. Der ist ja mittlerweile auf eine sehr beachtliche Anzahl von Folgen gebracht.
Da dürfen wir jetzt nicht drüber reden, weil wie viele Folgen das genau sind, weil diese Folge ist vorproduziert. Bei uns ist jetzt bullenheißer Juli, kurz vor der Jahresausstellung, wie alle anderen Kunsthochschulen, brennt überall die Luft. Und diese Folge wird aber eigentlich erst, vielleicht noch im Juli, bestimmt erst im August ausgestrahlt, vielleicht auch erst im September, who knows. Also wer das jetzt alles hört, ist sozusagen Zeuge einer Zeitmaschine.
Aber ich schweige über die Nummer.
Genau, wir schweigen über die Nummer. Ich kann sie selber auch nicht benennen. Steht dann auf dem Cover drauf. Aber warum sind wir heute eigentlich so viele? Katharina, warum sind wir heute eigentlich so viele in diesem Podcast?
Ja, wir sind heute so viele, weil wir über ein Projekt sprechen, und zwar das Neuwerk-Magazin für Designwissenschaften, was es jetzt schon fast 10 Jahre an der Burg Giebichenstein gibt. Und Florian hat das vor 10 Jahren schon initiiert. Und ich persönlich und Florian haben sondern in unterschiedlichen Generationen Designwissenschaften an der Burg studiert. Und das ist so unser Praxisprojekt, was wir als Theoretikerinnen unter den ganzen Praktikerinnen machen.
An der Burg in dem Studiengang. Vielleicht muss man das noch so ein bisschen ausholen. Wir an der Burg haben verschiedene Studiengänge im Fachbereich Design und die sind eigentlich alle extrem praktisch und praxisorientiert, weil wir so tolle Werkstätten haben und diese Infrastruktur das wirklich anbietet. Aber wir haben auch den designwissenschaftlichen Studiengang, der das nicht hat. Da ist das Handwerk eher das Schreiben und das Publizieren und das Denken und kritisch sich äußern über Design. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Florian, du hast das Neuwerk damals in erster Linie mitgegründet?
Genau. Das war eigentlich 2009 im Frühjahr. Eva Stein und ich haben das Neuwerk gegründet und es war eigentlich eine Reaktion auf die Tatsache, dass wir die Ersten waren in diesem neu gegründeten Studiengang 2009. Und es war eine sehr besondere Situation für die Burg, an der Burg. Erstmals so ein wirklich reiner Theoriestudiengang als Master angelegt, aber im Designbereich, der bis dahin vollkommen praxisorientiert, also in Anführungszeichen vollkommen, aber praxisorientiert war. Und wir waren ein bisschen sozusagen die Versuchskaninchen, weil der Studiengang ganz neu war, der Master war frisch aufgelegt und wir waren so die Stuntman und Stuntwoman, die diesen ersten Probelauf machen sollten, in Anführungszeichen Probelauf, der Studiengang war natürlich durchgeplant. Und wir dachten, es ist vielleicht nicht nur unser Recht, sondern gerade unsere Pflicht, diesem Studiengang auch einen Stempel aufzudrücken, und haben gesagt, wir gestalten den einfach mit. Das ist jetzt auch unser Studiengang und der braucht irgendwie mehr, als dass wir jetzt nur Hausarbeiten schreiben. Das war irgendwie unsere erste Feststellung, die wir hatten. Wir haben uns beide, also Eva und mich, ein bisschen gegruselt, jetzt Hausarbeiten schreiben zu müssen, die in der Schublade verschwinden. Und von diesem neuen Studiengang, der uns ansonsten gut gefallen hat, war das Gefühl, hey, es gibt gar kein Produktionsformat. Ich meine, wir machen jetzt Theorie, Designtheorie, und das landet dann vielleicht in der Schublade. Das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen uns eigentlich unser eigenes Produktionsformat, wenn es nicht vorgesehen ist. Und so entstand dann eigentlich diese erste Ausgabe, die, es sind jetzt erst 12 Jahre sogar, die jetzt bisher irgendwie sich dann doch an diesem Studiengang erhalten hat.
Vielleicht nochmal für die Hörenden, das Neuwerk ist eine Publikationsreihe, kann man das so sagen, Katharina?
Ja, also eine mittlerweile 8-teilige Publikationsreihe. Nicht jeder Jahrgang unseres Studiengangs hat das Neuwerk weitergeführt, aber auch nach kleinen Tiefs wurde die Linie immer wieder aufgenommen. Und ich glaube auch, dass sich das fortführen wird, weil zu Beginn im Studiengang war das Neuwerk kein Teil der Lehre. Und mittlerweile haben wir das Projekt fest in unseren Lehrplan integriert. Und damit ist vielleicht auch der finale Stein gelegt, dass das auch weitergeführt werden wird. Es wird noch ein paar neue Werke geben.
Hm. Woher kommt der Titel Neuwerk?
Der Titel? Mhm. Der Titel ist eine Sache des letzten Augenblicks gewesen. Wir haben eine unglaublich lange Liste geführt von Titeln, wie denn so ein Theoriemagazin heißen könnte, das sich mit Design beschäftigt. Und es ist wirklich die schrecklichste Liste mit den schrecklichsten Titeln, die es gibt. Ich weiß nicht, was uns geritten hat. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und einige davon klangen irgendwie wie Agit-Pop-Magazine oder Softsex-Heftchen. Da gab es zum Beispiel die Idee, dieses Magazin der Dübel zu nennen. Ich habe keine Idee, wie wir auf diese Sache kamen. Es gab dann noch der Friseur. Dann aber auch so ganz eigenartige Kombinationen, dass wir gesagt haben, wir heißen Formstränge mit AE geschrieben. Das hätte der Strang sein können, also die Stränge. Und auf der anderen Seite Stränge als eine genau strenge Form. Zwischendrin war der Titel dann auch gewissermaßen ein Politikum geworden, weil wir natürlich ein bisschen auch an der Burg gefragt haben, hey, wir brauchen Geld für dieses Magazin. Und Matthias Götz, der in der Designtheorie unterrichtet hat, hat dann so augenzwinkernd gesagt, wollt ihr euch denn nicht Il Flottant nennen? Das ist ein französisches Dessert, bei dem so Schaumkronen auf einem Erdbeersee schwimmen. Und das war eine leise Kritik an der Idee, weil er dann sagte, naja, ihr habt dann so diese Schaumvorstellung und die schwimmen auf dem großen Meer der Designtheorie. Wir wussten einfach nicht, was wir machen sollten, weil wir eigentlich diese Ausrichtung noch nicht kannten. Und die Titel waren alle zwischen extrem wild und dann wahnsinnig gezwungen. Also wenn jemand eine Liste schlechter Titel mal braucht, könnte man eine Telefonnummer weitergeben. Und dann kam irgendwie in letzter Sekunde, hieß dieses Magazin noch, das hieß noch Kursbuch Designtheorie. Auch das wahnsinnig überzogener Titel, so nach dem Motto, wir wissen, wo die Kurse sind, die gesteuert werden müssen, für eine Junior-Publikation ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und wir waren irgendwie unglücklich mit dem Titel und dann haben wir nochmal gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen und reden und reden und reden. Und irgendwann kam dann Neuwerk. Ich weiß nicht, wie er kam. Natürlich ist das Neuwerk der Ort, an dem die Designtheorie stattfindet, an der Burg, beziehungsweise auch der Design Campus überhaupt ist. Vielleicht nicht mehr ganz neu, also auch da gab es ja schon andere sozusagen Gründungen früher, die den Namen des Ortes genommen haben, 6A Architects oder so, haben sich im Studio 6A gegründet. Aber wir waren im Nachhinein wahnsinnig glücklich, dass es ein Neuwerk geworden ist. Ein sehr schlichter Titel, der jetzt auch gehalten hat. Wenn ich denke, wir hießen der Friseur, weiß ich nicht, ob wir es auf 8 Aufgaben geschafft hätten.
Ja.
Da die Burg ja auch noch nicht umgezogen ist oder unser Standort, ist es auch immer noch brandaktuell. Also eine Sache, die mir eingefallen ist, als ich nochmal in die alten Ausgaben geguckt habe, ist, dass ihr ja im Gegensatz zu uns im Form- und Zweck-Verlag damals publiziert habt. Also So eine Publikation bedingt ja auch ein gewisses Verlagswesen und auch einen finanziellen Background. Und wir haben die luxuriöse Situation jetzt im 8. Jahrgang gehabt, dass die Burg von Grunde auf dieses etablierte Magazin finanziell unterstützt hat. Und ihr seid ja damals von Null gestartet. Und wie habt ihr denn eigentlich die Infrastruktur da geschaffen und ja, auf die wir eigentlich heute fußen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir sind gar nicht arg systematisch vorgegangen. Wir haben einfach auf alle Knöpfe gedrückt, weil wir gesagt haben, wir brauchen sehr schnell ein Publikationsformat für uns. Wir studieren nur 2 Jahre im Master und wir würden gerne ein Heft haben und es muss relativ schnell gehen. Und diese Infrastruktur ist dadurch entstanden, dass wir zunächst, also noch bevor wir an den Verlag Form und Zweck gekommen sind, in der Burg einfach bei jedem mal auf dem Schoß saßen und gesagt haben, hey, in der Druckerei, wir brauchen Papier und wir würden gern drucken. Und in der Bibliothek haben wir gesagt, wie läuft denn das mit einer ISBN-Nummer? Und vorher waren wir natürlich beim Rektorat und haben gesagt, hey, wir hätten ein bisschen Geld gerne und haben das eigentlich aus verschiedenen Töpfen, die aber alle zunächst rund um die Burg waren, finanziert. Es gab eine Anzeige, die auch noch ein bisschen Geld eingespielt hat in der ersten Ausgabe. Und es war eigentlich ein ziemliches Mischkonzept, das aber ganz gut funktioniert hat. Also es war wirklich durch viel Laufarbeit erzeugt und sehr ad hoc, muss man sagen.
Und die Beiträge, die ihr gefunden und selbst geschrieben habt, das ist ja auch so ein guter Mix aus eigenen Texten, die ihr damals geschrieben habt und eigentlich auch so schon recht anspruchsvoll, also schon sehr fundamental designtheoretisch, also die Sache am Schopf gepackt, würde ich meinen. Und dann aber auch wieder externe Referentin. Wie seid ihr denn eigentlich auch schon zu dieser Konzeption gekommen, diesen Mix zu wählen?
Ich glaube, ein gewisser Vorteil war, dass wir beide natürlich ein abgeschlossenes Designstudium hatten. Eva Stein als Industriedesignerin, ich als Kommunikationsdesigner. Ich hatte auch schon 5 Jahre Berufserfahrung zu der Zeit mit einem eigenen Studio in Berlin. Und wir waren nicht mehr ganz am Anfang von dem Studium, also waren auch ein bisschen eigentlich weiter und hatten beide sehr viel Lust eigentlich auf diesen Theorieteil und hatten irgendwie das Gefühl, wir müssen auch was schaffen, was einen gewissen Qualitätsstandard hat hinsichtlich der Inhalte. Ich weiß gar nicht, wie wir den für uns selbst so definiert haben. Aber wir wollten nicht in diese Idee der Zines oder Magazines so reingehen. Also die Sache, so ein kleines Heft zu machen, ja, aber wir waren eigentlich nie in so einem Diskurs von Hipness oder so, sondern irgendwie war dieser Anspruch da. Wir wollen so ein Nachwuchsmagazin machen, das auch wirklich wachsen kann. Da müssen gute Sachen passieren. Und wir wollen auch mit alten Hasen sprechen. Und das große Glück war, dass wir 2 wirklich starke Interviews in der ersten Sache bekommen haben. Eins mit Gerd Selle, das ein ziemlich provokantes Interview war, wo Gerd Selle ganz schön auch über die Designprofession, sagen wir mal, ja, also kritisch mit ihr ins Gericht geht, sagen wir mal. Und das andere war ein Interview mit Michael Braungart, der zusammen mit dem William McDonough ja damals dieses Cradle-to-Cradle-Buch geschrieben hat, das ja auch einen riesigen Einfluss auf das Design hatte. Beide waren wirklich schwer auch zu kriegen. Da hatten sich auch andere schon bemüht und vielleicht durch Drängelei und so kamen dann diese beiden Interviews und die restlichen Sachen haben wir einfach durch einen Call for Papers, Open Call, geschrieben und haben den wirklich noch jetzt so gar nicht Facebook-mäßig oder so, sondern wirklich händisch per E-Mail rausgeschickt und haben Leute gefragt, hey, könnt ihr das weiterleiten? Wen kennt ihr? Haben rumtelefoniert, wen wir kannten. Hey, könntest du nicht was schreiben? Kennst du jemanden, der schreiben kann? Und haben uns das wirklich händisch zusammengestrickt. Also wir hatten auch noch kein Netzwerk vorher. Das kam durch die Neuwerk.
Darf ich kurz nochmal einhaken? Und zwar, weil du gerade so geschrieben hattest, ja, und dann haben wir uns so gekümmert und dann also und schwuppdiwupp, also ihr habt gesagt, bei vielen Leuten auf dem Schoß gesessen und schwuppdiwupp hattet ihr einen, kommt das erste Neuwerk bei Form und Zweck raus. Also das mit die Geschichte ist mir zu kurz erzählt. Also wie seid ihr denn dann überhaupt dann bei Form und Zweck gelandet?
Form und Zweck war, glaube ich, fast ein Zufall und zwar also ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie der Hintergrund war, wie wir Angelika Petruschat kennengelernt haben. Ich glaube, die hat einen Vortrag sogar an der Burg gehalten, eben über ihren Verlag, den sie ja mit Petruschat zusammen hat. Und dann glaube ich, dass wir in dem Kontext einfach hin sind und gesagt, hey, wir haben diese Publikation und Da war die erste Ausgabe ja schon gedruckt vorgelegen. Die ist ja noch eigentlich ohne Verlag bzw. Burg Verlag erschienen. Und ab der zweiten Ausgabe hatten wir dann einen Verlag. Das war natürlich großartig. Und da hat uns sicherlich auch geholfen, dass die erste Ausgabe natürlich inhaltlich ganz gut war und eben diese zwei starken Interviews hatte und man so sehen konnte, okay, das ist jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege über den Kopierer gezogen oder eine ganz studentisch gemachte Sache, die jetzt wirklich nur auf interne Publikationen aus ist, sondern durchaus mit auch einer 600er Auflage. Und das haben, also so ist dieser Form- und Zweckkontakt entstanden. Die andere Sache muss man, glaube ich, auch sagen, nochmal um auf deine Frage einzugehen, wie haben wir es geschafft, diese Ausgabe so relativ schnell zu machen? Irgendwie war es sehr schnell schon die erste Ausgabe unser Baby, die wir rausbringen wollten. Und wir haben unser ganzes Studium auf das Machen von zwei Ausgaben ausgelegt eigentlich. Also wir sind wirklich Redakteure in Vollzeit gewesen, haben dann auch die nachkommende Generation dann gleich mit eingebunden und haben das Studium nebenbei gemacht. Gab es auch Kritik zum Teil aus den Reihen, wo es hieß, hey, ihr studiert hier, aber ihr habt auch Formate, die solltet ihr schon auch ernst nehmen und nicht nur immer euer Magazin, beziehungsweise Zeitschrift. Ja. Und wir hatten aber irgendwie Lust drauf. Also ich glaube, es war vor allem die intrinsische Motivation, was zu machen, auch in der Theorie, was Sichtbarkeit hat. Man ist es ja als Gestalter und Gestalterin ist ja damit gewöhnt, dass man Objekte also entwickelt, dass man sie präsentiert, dass man eine Öffentlichkeit hat, dass man schon als Student an Wettbewerben teilnimmt. Und das haben, glaube ich, viele Menschen in der Theorie nicht, zumindest in den frühen Phasen. Ich glaube, auch sehr viele andere Theoriestudiengänge oder Soziologie oder was auch immer, da landet, glaube ich, viel in der Schublade. Und irgendwie hat uns das von Anfang an gefehlt. Wir wollten das. Und diese Motivation hat eigentlich die Energie für die Neuwerk freigesetzt.
Und diese Energie hat sich auch gezeigt, dass ihr Resonanz bekommen habt auf eure erstes oder vielleicht auch die zweite Ausgabe. Eine Sache, von der ich persönlich jetzt gerade von unserer aktuellen Ausgabe noch nicht so viel mitbekommen, aber ihr habt ja auch Leserbriefe oder Zuschriebsel bekommen zu den Texten, die ihr formuliert habt.
Ja, ganz witzige Zuschriften. Lustigerweise am wenigsten eigentlich von Studenten oder jungen Leuten, sondern eher so ein bisschen etablierte Menschen, die die Design-Sphäre so beobachtet haben, also von einem Offenbacher Professor, ich nenne jetzt keine Namen, und so gab es eine Zuschrift und die waren, und es gab auch noch andere, und die waren so durch die Bank weg verschieden. Also
durch die Bank weg verschieden,
kann man sagen, okay. Durch die Bank weg verschieden. Es gab großes Lob und so, hey, toll, dass ihr das macht. Es gab auch so ein bisschen professorale Richtigstellung. Also in dem Artikel so und so, das kann man doch so wohl nicht schreiben. Und Sie müssten doch wissen, Sie als Herausgeber, und wir so, wir als Herausgeber, wir sind froh, dass wir es irgendwie geschafft haben. Aber insgesamt war das natürlich schön, dass man gesehen hat, es wird wahrgenommen, dass sich vielleicht Studenten bemühen, irgendwie an diesem Diskurs auch teilzunehmen. Sicherlich an einigen Stellen auch, ja, also halt mit, also noch nicht mit dieser Expertise, die natürlich jemand hat, der tief irgendwie in der Designgeschichte, in der Designtheorie drin ist. Aber das war interessant. Andererseits war interessant, dass von Studenten wenig kam. Also gerade die viele Designstudenten standen mit großem Unverständnis vor diesem Ding und haben gesagt, da ist jetzt wahnsinnig viel Text drin. Und wir dachten, Designmagazin heißt oder Designzeitschrift heißt, wow, hier wird visuelles Feuerwerk abgezündet, hier ist ja wirklich so hippes Zeug und jetzt ist es so, da ist ja nur Text drin, sogar Fußnoten sind drin, ist ja furchtbar. Ja? Also, und im Prinzip war das eine sehr verhaltene Resonanz aus unseren eigenen designstudentischen Kreisen. Aber vielleicht ist das ein bisschen das Schicksal, das auch Designtheorie und Praxis miteinander verbindet.
Ja, aber ich finde das ja ganz interessant, weil ich kann mich erinnern, das erste Neuwerk mit dem Rubbel-Cover, ja. Da habe ich noch an der UdK als künstlerischer Mitarbeiter gearbeitet und da kam ein Student rein und hatte das so in der Hand und legte das auf den Tisch und zeigte so, schaut mal, das machen die an der Burg gerade. Und ich dachte, hä, was ist das? Und das war echt so ein grauer, betongrauer Klotz. Und die, oder Klotz ist übertrieben, aber eben dieser, das war so sehr monolithisch, so von der Gestaltung, dieses Grau und alles eher kontrastlos gestaltet. Und wir waren total baff, weil es halt wirklich ein, also auch von der Qualität her so hoch war. Und sowas waren wir da gar nicht gewöhnt. Und gleichzeitig habe ich aber damals schon gedacht, warum macht ihr eigentlich ein Heft? Also das waren so die Heydays der Blogs. Also es gab ja sozusagen schon ganz neue Arten des Publizierens. Und wenn du jetzt eben sagst, naja, dann melden sich die ganze Zeit so professorable oder professorale paternalistische Stimmen, die euch so auf die Schulter tätscheln und sagen, habt ihr auch Verein gemacht, Jungs, ran ins Verein gemacht. Oder eben sagt, so darfst du das aber nicht sagen. Kommt ihr natürlich auch daher, dass ihr dieses Medium wählt, dieses Heftes. Und vielleicht hättet ihr ja, wären vielleicht ganz andere Diskurse angekickt worden, wenn ihr da schon im Netz publiziert hättet. So, also, oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das jetzt auch nur so ein Statement und keine Frage, aber das finde ich schon ganz interessant. Warum habt ihr denn dieses Heft, also als Heft publiziert? Also warum die Form?
Ja, es gab tatsächlich auch anfänglich eine gewisse Offenheit hinsichtlich des Mediums. Also wir haben nicht gesagt, es muss ein Heft sein. Wir wollten erstmal nur ein Produktionsformat, das eine gewisse Öffentlichkeit erzeugen kann. Und ich glaube, es war zu so einem Zeitpunkt 2009 eine erste leichte Frustration zu spüren mit dem damals noch relativ neuen Medium der Blogs, oder dass so diese erste Welle gebrochen war, weil Blogs haben natürlich erstmal eine wahnsinnige Befreiung erzeugt im Selbstpublizieren, waren schnelle Medien, waren super gut zu machen. Und da gab es aber schon diese ersten Geschichten, dass man merkte, das ist sehr, sehr schnelllebig. Man hat irgendwas auf dem Blog gesehen, wollte da nochmal hin und plötzlich war es einfach weg. Also einfach das Verschwinden von Inhalten, wo man dachte, hey, das war doch so ein guter Beitrag, oder plötzlich waren die nicht mehr. Und auch natürlich so die Textlänge und das Format der Blogs relativ schnell auch konsumerabel. Und man kann ja auch fragen, warum viele wissenschaftliche Zeitschriften nicht als Blogs erscheinen oder so. Genau, vielleicht weil Archivierung eine Rolle spielt. Und vielleicht ist es alt gedacht, aber wir fanden diese Idee der Auffindbarkeit und auch ein Statement zu sagen, okay, wir machen zwar eine junge Publikation, aber vielleicht schaut man in 10 Jahren mal drauf, hey, was haben die denn damals gemacht? Und dann sind wir nicht einfach offline. Zugegeben, wenn ich jetzt euer Format natürlich sehe und denke so, hey, eine Podcast-Reihe wäre natürlich auch klasse gewesen, ganz ohne Frage. Und es gibt ja auch noch andere Medien, aber wir waren irgendwie relativ schnell bei diesem Punkt, das Digitale ist ein Tick zu schnelllebig, das ist nicht Design, Wissenschaft. Wir wollen eher auffindbar sein, wir wollen in Bibliotheken liegen. Vielleicht konservativ gedacht, aber im Nachhinein muss man ja sagen, wir können jetzt genau auf diese Hefte auch zurückschauen, und das funktioniert irgendwie. Also ich glaube, das ist keine schlechte Wahl, um auf ein Heft zu gehen.
Vielleicht ist konservativ falsch und konservierend richtig.
Ja, also konservativ, okay.
Also, ja. Genau. Ja. Aber ein Stück weit spielt ja auch so eine wissenschaftliche Akzeptanz damit. Also, dass wir eine Textform gewählt haben, die publiziert wird mit ISBN-Nummer. Und ein Stück weit auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Ich meine, es ist kein wissenschaftliches, klassisches Journal, wie man es kennt. Aber trotzdem haben wir versucht, irgendwie beide Zielgruppen im Blick zu haben. Einerseits vielleicht Leute, die dann doch mal motiviert sind, als DesignerInnen in den Text zu schauen. Aber trotzdem auch, wie das dann ja auch kam, irgendwie Professorinnen, die sich in dem Feld bewegen. Und Florian hat auch in dem Vorgespräch schon erzählt, dass es eigentlich auch nicht viel auf dem Markt gibt, was in die Richtung geht. Und da das Neuwerk schon auch ein Vorreiter sein kann.
Genau. Das wäre vielleicht nämlich auch noch ein Punkt, weil bevor wir natürlich an die Selbstgründung dachten, hatten wir gedacht, naja, wo können wir vielleicht mal was einreichen? Und dann stellten wir fest, hoppla, es gibt zwar viele Designmagazine im Sinne von Bildstrecken, von aktuellen Trends, aber außer der Form, die also das alte intellektuelle Schlachtschiff der Designdiskurse ist, gab es eigentlich nichts, wo mir auch nicht klar war, können wir da überhaupt als Nachwuchs irgendwie publizieren. Das war ja auch deutlich schon professioneller und auch irgendwie in einer ganz anderen Tradition stehend. Und dann merken wir brauchen was Eigenes, genau. Und da gab es sogar mal diese Überlegung, ob wir nicht sogar ein Peer-Reviewed-Journal machen. Und es gab sogar Anfang auch die Überlegung, hey, zweisprachig, Deutsch, Englisch. Also wir haben ein bisschen größer gedacht, als wir überhaupt liefern konnten, und mussten dann feststellen, dass es überhaupt nicht machbar ist. Also auch ein Peer-Reviewed Journal wäre, es gibt heute kein einzig deutschsprachiges Peer-Reviewed Journal in Deutschland publiziertes für Design. Ich glaube weltweit zwei oder drei, die mir jetzt jedenfalls bekannt wären. Also es ist ja ein emerging field, wenn man das so will, diese Design-Theorie. Und insofern war dann da mit einem Heft reinzugehen, war so das monothematische Heft, wo man sagt, wir nehmen ein Thema pro Heft, irgendwie so ein ganz guter Kompromiss zwischen, wir wollen eigentlich nicht was ganz Schnelllebiges machen, aber dann doch irgendwo ein bisschen substanzieller in diesen Wissenschaftsbereich mit reingehen.
Und was man ja auch immer noch dazu sagen muss, ist, wie groß die Teams sind, die dieses Neuwerk gemacht haben. Also von 2 bis 6 Leuten so ein ganzes Magazin zu kuratieren und planen, ist auch einfach eine Hausnummer. Also ich weiß nicht, ihr wart 2 oder 3 Leute, Florian, als ihr angefangen habt?
Wir haben zu zweit angefangen und in der nächsten Ausgabe waren wir dann schon zu 5. Da kamen dann noch Monika Miklasova, die Saskia Glandien und die Filin Delikta dazu, die 2. Jahrgang waren. Und genau, waren wir dann zu 5. Das muss ich auch im Nachhinein sagen, ich bin wirklich überrascht, dass es fast allen Jahrgängen gelungen ist, irgendwie dann dieses Heft zu produzieren, weil es natürlich, glaube ich, eine ganz schöne Hinterlassenschaft ist, mit so kleinen Teams produzieren zu müssen und auch mit dem nicht vorhandenen Wissen. Und ich muss sagen, ich war ganz, ganz lange, obwohl das eigentlich nicht meine Art ist, sehr pessimistisch und dachte, okay, diesmal ist es die letzte Ausgabe. Das habe ich schon bei der 3 gedacht, da habe ich gesagt, jetzt, das macht keiner mehr. Nach der 4 habe ich gedacht, oh gut, 4 Ausgaben geschafft, toll, aber das macht keiner weiter. Und irgendwie habe ich bei jeder Ausgabe geglaubt, es sei die letzte, warum auch immer, vielleicht aus dem Wissen noch, wie aufwendig es ist, mit so wenigen Leuten so eine Publikation zu stemmen. Und umso freudiger bin ich und finde es auch toll, dass es weitergegangen ist und wirklich alle darin einen Wert gesehen haben, um damit irgendwie weiterzumachen und natürlich auch ihren ganz eigenen Zugang gefunden zu haben. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, dass die Neuwerk ja alles andere als aus einem Guss ist, sondern jede Generation erschafft die Neuwerk ja so ein bisschen neu. Manchmal zur großen Freude der Gründer, manchmal mit Augenrunzeln, aber die Neuwerk, jede Generation setzt ein Initium oder wie man es nennen will, fängt bei 0 an.
Ich habe in den letzten Tagen auch noch mal die verschiedenen Ausgaben durchgekämmt. Und man schaut als Neuwerkerin, wie man jetzt im neuen Jahrgang sagt, auch einfach so ein bisschen auf die Schultern, auf die man sich stellt, wie man so sagt. Und hat auch so ein bisschen die verschiedenen Artikel quer gelesen. Und ich weiß, dass du auch alle Neuwerkausgaben bei dir zu Hause liegen hast. Hast du denn so Favoritenausgaben, ohne dass wir jetzt irgendeine Ausgabe besonders loben wollen, weil die sind natürlich alle toll geworden, oder einen Artikel oder irgendwas, was dich irgendwie nachdrücklich irgendwie gefesselt hat?
Ich habe schon auch Lieblingsausgaben, möchte aber, glaube ich, das, weil ich ein seltsamer, als Mitbegründer oder so, dann irgendwie so ein seltsamer Juror wäre, das lieber nicht ausformulieren, aber ich kann sagen, was ich...
Dass das die erste ist.
War natürlich wie immer, damals haben wir noch Sachen gemacht, das ist heute gar keine. Nein, also was ich schön finde, dass sich eine Sache erhalten hat, oder was heißt erhalten hat, sie hat sich durchgezogen, dass immer wieder Praxisprojekte besprochen werden und dass es sowas wie die, ich nenne es mal Case Study gibt, oder wirklich diesen direkten Bezug, dass auch Studentinnen und Studenten, die ein gutes Projekt gemacht haben, das innerhalb der Neuwerk vorstellen und dem nochmal so eine theoretische Dimension geben, nochmal sagen, was sie da gemacht haben. Ich finde das irgendwie wichtig, um diesen Bezug zu haben, dass es nicht nur rein abstrakt über Prinzipien des Designs geht, sondern dass da dieser Bezug zur Praxis da ist. Das hat mir immer gut gefallen. Nicht durch alle Ausgaben, aber in vielen gab es auch noch starke Interviews. Also ich erinnere mich an die Tabu-Ausgabe, da ist ein sehr, sehr schönes Interview über das Thema des Rausches. Und in der Design und Dilettantismus ist mit einer Kuratorin des MoMAs oder der damaligen Kuratorin des MoMAs Paola Antonelli ein Interview drin. Das waren irgendwie starke Positionen. Da sind auch immer wieder gute, finde ich, also interessante Leute zu Wort gekommen und mit guten Fragen konfrontiert worden. Also ich finde auch das vielleicht nicht ganz wissenschaftliche, aber dann doch irgendwie relevante Format des Interviews und da auch dann wirklich Leute fragen zu können und heranzukriegen, die eine gewisse Erfahrung haben in diesem Design und eine gewisse Senioralität, wenn man es so nennen möchte. Das fand ich super. Also die starken Interviews, die Praxisbezüge, das hat mir eigentlich durchweg gut gefallen.
Ja, was ich sehr schön finde, ist, dass verschiedene Themen auch immer wieder einen Einfluss finden in verschiedenen Ausgaben. Also unser aktuelles Magazin beschäftigt sich ja mit dem Thema Design und Ende oder dem, anfänglich war es noch Design und Tod, das war uns dann aber zu ein bisschen zu extrem. Also die aktuelle Ausgabe heißt Zurück auf Ende. Und wie ich jetzt gemerkt habe, hat auch Marie-Lea standhaft in der 6. Ausgabe im Tabu schon über das Thema Tod und Design geschrieben. Und so findet man auch eigentlich immer wieder Bezüge in vorherigen Jahrgängen. Und das sind schon gewisse Linien, die sich da irgendwie hinauskristallisieren. Was ich unter anderem auch sehr schön finde, ist, dass man merkt, dass jeder Jahrgang auch unterschiedliche Schreibstile hat. Also das ist natürlich personenabhängig. Von super wissenschaftlich durchdeklinierend bis teilweise sehr humoristisch und sehr poetisch auch. Und ich vermute, oder das ist so ein bisschen auch die kleine Freiheit der Designwissenschaften in einem künstlerischen Feld, dass man sich das auch ein bisschen rausnehmen kann. Ich habe ja vorher Kulturwissenschaften studiert und auch das ist eine Geisteswissenschaft, wo man sich schon mehr rausnehmen kann, aber ich habe da so die Vermutung, dass wir da in dieser Blase, in der wir hier sind, Vorteile haben, was Freiheiten im Text angeht.
Ja, ich denke auch gerade dadurch, dass der Studiengang natürlich sehr überschaubar ist und auch die Designtheorie ja noch sozusagen als akademische Disziplin wirklich in der Entwicklung sich befindet. Also es gibt ja zwar die Möglichkeit, PhD-Programme zu besuchen, aber soweit ich weiß, ist die Burg immer noch die einzige Kunsthochschule, die einen reinen Theorie-Master anbietet. Und ich glaube, diese Form der Freiheit, die ist natürlich auch irgendwo besonders. Also zu sagen, wir können uns das Thema aneignen. Da kann man natürlich dann fragen, wann gleitet das ab? Also wann ist es noch Designtheorie und wann ist es erweiterte Kulturbetrachtung? Also es gibt einige Ausgaben, bei denen ich dann dachte so, oh, jetzt habe ich aber eher sowas, so ein monothematisches Heft wie die Dummy oder so in der Hand. Da nimmt man sich so ein Thema vor, behandelt es sehr, sehr tief und intelligent, aber dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt noch Designtheorie? Ist natürlich aber auch ein Punkt, ich werbe ja selbst dafür, den Designbegriff nicht zu eng zu fassen und jetzt nur Industriedesign und Kommunikationsdesign so ganz klassisch da zu sehen, sondern zu sagen, naja, wo entworfen wird, da ist irgendwo halt auch Design. Und dann muss man sich an der eigenen Nase packen und sagen, naja, irgendwie ist es dann doch Designtheorie. An der einen oder anderen Ausgabe hätte ich das so vielleicht zu monieren, dass ich gesagt hätte, ach, so ein bisschen noch näher an die Praxis der Gestalter wieder ran, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Andere Ausgaben sind dann aber wieder sehr nah dran. Also gerade die letzte, also die 8., die natürlich auch von euch, vom letzten Jahr gemacht wurde, finde ich, nimmt wieder, sagt ja auch zurück auf Ende oder so, also zurück auf Anfang vielmehr, nee, zurück auf Ende, da ist, finde ich, wieder dieser Designbezug wieder mal stärker gekommen. Zwischendrin war man in der Tabu-Ausgabe ein bisschen kleiner und so. Genau.
Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Spannung, die es ausmacht. Also ich habe das Gefühl, wir alle, die dann Designwissenschaften im Master studieren, haben ja eine andere Biografie im Vorhinein gehabt. Und das spürt man auch ganz stark in den Ausgaben. Also wir haben jetzt in unserem Fall in dem 6er-Team Modedesignerin, Grafikdesignerin, jetzt mit mir Kulturwissenschaftlerin dabei gehabt. Und so prägt das natürlich auch die Ausgabe und die Inhalte. Und dass man von der Weitung im Design sprechen kann, würde ich schon meinen. Und dieser interdisziplinäre Ansatz. Also wir hatten auch kurzzeitig überlegt, ob wir externe Wissenschaftlerinnen bei uns mitpublizieren lassen und uns nicht nur auf Designwissenschaften konzentrieren. Wir haben uns am Ende dann dagegen entschieden, weil wir sonst einen Fass ohne Boden geschaffen hätten. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Diskussion gewesen, wie weit fasst man das Feld. Und ich glaube, diese Entscheidung, die steht auch jedem weiteren Team bevor. Was übrigens auch sehr spannend ist, Florian hat es eben schon angesprochen, wie das Neuwerk weitergegeben wird. Also im Endeffekt jeder neue Jahrgang, der hier an der Burg Design Studies studiert, brieft den Nachfolgenden. Aber wie es sich in der Vergangenheit gezeigt hat, muss da irgendwie anscheinend jeder irgendwie selbst durch. Also man kann zwar immer schlaue Tipps geben und man zehrt eigentlich oder man ist noch so voll von Erfahrungen nach einem Jahr, anderthalb Jahren publizieren, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass jeder Jahrgang da aufs Neue nochmal sich irgendwie durchkämpfen muss.
Aber gibt es da nicht, macht ihr da nicht irgendeine Art von Dokumentation? Guck mal, das so legt man, so schießt man auf Broschüre aus, das bedeutet es, mit der Druckerei zusammenzuarbeiten. Also es muss ja irgendeine Art von Standard irgendwo ja formuliert sein oder zumindest so eine Art von so basic How-to-Neuwerk. Hast du das nicht von deinen Vorgängergenerationen gekriegt?
Ja, also ich glaube, die Erfahrungswerte kommen mit dem Machen. Also während man dabei ist, fängt man dann irgendwie an, das Projekt zu hinterfragen. Dann fragt man sich, warum mache ich das eigentlich? Und ist das eigentlich auch ein gutes Format? Und erst mit dem Fragenstellen beantworten sich die Dinge. Das war zumindest unsere Erfahrung. Und klar, wir haben jetzt auch wieder als Jahrgang versucht, irgendwie eine Dokumentation zu machen und das so weiterzugeben. Aber das ist so ein bisschen wie, ich meine, ihr habt jetzt alle kaum Klausuren vielleicht in eurem Leben geschrieben, aber wenn ihr mit
Notizen... Ich habe ein Abitur.
Wenn ihr mit Notizen von Kommilitonen versucht, für eine Klausur zu lernen, dann ist es vielleicht auch so, wie wenn man den Leitfaden fürs Neuwerk liest. Ich glaube, man hat auch irgendwie Bock, da sein eigenes Neuwerk draus zu machen und will sich da auch eigentlich gar nicht von vornherein in irgendeine Richtung pressen lassen.
Ja, ist ja vielleicht auch ganz gut.
Diesen Punkt gab es schon bei der Übergabe von der 2 zur 3 auch. Also ich hatte nämlich, mir schwebte das auch vor, hey, es gibt eine Wissensdatenbank. Ich habe damals so einen kleinen Wiki aufgesetzt, also wie Wikipedia, da waren einzelne Begriffe drin, wie Impressum, Finanzierung, Cover. Und dazu konnte man Beiträge schreiben und ich habe auch ein paar geschrieben und das wurde von der dritten Generation aber irgendwie abgelehnt. Also ich glaube, sie fanden die Idee, sie müssen jetzt da irgendwas Vorgegebenem folgen, ganz, ganz gruselig und haben wirklich auch darauf bestanden. Sie machen jetzt ihr eigenes Ding und Neuwerk ist jetzt übergeben und damit ist so ein bisschen, sind gleich mal die Alten raus. Also die sollen da jetzt nicht weiterreden. Und ich glaube, das erzwingt halt auch irgendwie diese steile Lernkurve, dass es die richtige Dokumentation nicht gibt. Ist halt irgendwie toll. Also gerade deswegen muss sich jeder alles nochmal erarbeiten. Und weil halt jeder nochmal von vorne anfängt, entstehen, glaube ich, auch so originelle und originäre Hefte. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob gerade so technischere Dinge nicht eigentlich, muss diese Erfahrung wirklich jeder nochmal machen? Wie komme ich an eine ISBN-Nummer? Muss jeder nochmal diese Erfahrung machen, was hat in einem guten Impressum drin zu stehen? Aber ich glaube, da sind dann die alten Hefte natürlich auch irgendwie die Referenz. Also mittlerweile kann man ja auf einige Hefte zurückgucken. Und ich glaube, da kann man dann auch anfangen, Rosinen zu picken. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt in der letzten Ausgabe, inwieweit die alten Hefte für euch ein Leitfaden waren. Oder auch eine, was heißt Leitfaden? Das klingt schon wieder so vorgebend, aber in Referenzrahmen oder auch vielleicht eher ein Abschreckungsbeispiel. So wollen wir es auf keinen Fall machen. Ihr habt ja auch das Format gleich mal geändert. Da sind ja schon auch bestimmte Gesten stark von euch gesetzt worden.
Ja, wir haben uns, glaube ich, ganz gerne als so ein bisschen den kleinen revolutionären Jahrgang gefühlt. Ob wir das wirklich sind, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass jede neue Werkausgabe irgendwie so versucht hat, irgendwie seinen irgendwie Fußabdruck dazulassen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall das Format geändert jetzt in der 8. Ausgabe, weil es uns einfach zu klein war. Wir haben das Gefühl, dass die Designwissenschaft an der Burg eh schon sehr stiefmütterlich und als so die Exoten unter den Praktikern bedacht werden. Und dann haben wir gedacht, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir können auch laut sein. Und das sieht man ein Stück weit auch an der Grafik, die wir auch jetzt, wie einige Jahrgänge vor uns, auch an das Kommunikationsdesign abgegeben haben. Und Lena und Luca aus dem KD haben unser Neuwerk gesetzt, was auf jeden Fall auch eine Erfahrung ist, mit zwei Studiengängen so eng zusammenzuarbeiten. Und auch aus vorherigen Jahrgängen wissen wir, dass das nicht immer einfach ist, irgendwie diesen Text zu schaffen und das Konzept und dann auf einmal das Projekt mehr oder minder aus den Händen zu geben und das dann auf einmal in Form gießen zu lassen, was ja auch irgendwo so ein Baby schon geworden ist. Und man muss das dann auch für einen kurzen Moment mal nochmal wieder loslassen können.
Aber da würde ich mich mal, also ich habe jetzt gerade die Nummer 8, also eure Ausgabe sozusagen in der Hand, die eben Luca und Lena gestaltet haben. Und hier sieht man eben auch, dass die Betreuung der Gestaltung von Professorin Andrea Tinnes und Sana Schiffler und Pierre Panet-Farré ist, also sozusagen die als Professorin im Kommunikationsdesign. Die betreuen ja sozusagen die Studierenden Luca und Lena in der Konzeption und Gestaltung. Aber wie werdet ihr denn inhaltlich überhaupt betreut? Also es klingt jetzt so, ach, wir machen das ja alles ganz alleine und ja, wir machen jetzt eine Zeitschrift, bums, fertig. Aber da muss es ja irgendeine Art von professorablem Hosting geben oder sowas. Wie sieht das bei euch gerade aus?
Ja, also wir haben auf jeden Fall Betreuung. Unsere Professorinnen stammen aus den Designwissenschaften, Frau Biermann, Pablo Abend und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, jetzt Herrn Suko und Michaela Anzer, die Artikel mitbegleiten. Und es ist eigentlich immer so ein gleiches Ping-Pong, wie man es auch aus einem Praxisprojekt kennt. Also man entwickelt eine Idee für einen Artikel, man schreibt ein erstes Exposé, man stellt es vor und dann läuft das sozusagen in dem ewigen Hin und Her. Was bei mir dieses Mal auch dazu geführt hat, dass ich meinen Artikel an einer Stelle vollkommen in die Tonne geworfen habe und wieder neu geschrieben habe. Also das kann schon auch passieren.
Aber lass doch mal ein bisschen deep reingehen. Sorry, Florian, wir reden mal kurz hier. was war denn dein Artikel und was hast du denn da so geändert?
Ja, ich habe mich für ein für mich vollkommen fachfremdes Thema entschieden, was eine kleine Herausforderung war. Und zwar, ja, unser Magazin heißt ja Zurück auf Ende. Und wir waren schwer begeistert von dem Konzept und konnten schnell irgendwie Themen finden. Eine Kommilitonin von mir, Jennifer, hat über die Wiedergeburt der gebrochenen Schriften geschrieben. Sie ist auch Grafikdesignerin und Typografiegeschichte lag ihr nahe. Meine andere Kommilitonin Katharina Evers hat über die Modefotografie und die Gestalt der toten Frau geschrieben und es war irgendwie auch ein ihr affines Thema. Und ich saß während Corona-Zeiten viel zu Hause, auch bei meinem Freund, der wie viele andere zu Corona-Zeiten wieder angefangen hatte, Computer zu spielen.
Ich dachte zu rauchen.
Nein, das tut er auch. beim Zuschauen vom Computerspielen habe ich dann gesehen, dass seine Figur immer wieder stirbt. Und so bin ich eigentlich zu meinem Thema gefunden und habe dann angefangen, über das Sterben im Computerspiel zu forschen. Und ein Freund von mir ist Illustrator und Games Designer. Und mit dem habe ich ein Interview geführt über das Thema Permadeath, also den permanenten Tod im Computerspiel. Also wenn deine Figur, die du über Monate vielleicht gepflegt hast, stirbt und welche Emotionen das auch in einem auslöst. Da bin ich zu ganz lustigen Anekdoten gekommen, wie einem Minecraft-Streamer, der über 5 Jahre seinen Stream geführt hat und dann gestorben ist. Und
als Mensch? Also der Mensch?
Nein, also die Spielfigur ist gestorben. Nicht.
Und die, also gestorben ist dann der Punkt, an dem die nicht mehr respawnen.
Genau, können. Du musst ganz von vorne anfangen. Und dann habe ich einfach mich mit dem Thema Games Design auch beschäftigt und musste mich auch vollkommen neu in die Game Studies einlesen. Und für mich ein vollkommen neues Feld, aber wenn man sich mal informiert, ist eigentlich Tod im Computerspiel wirklich ein super alter Schuh. Und ich bin auf jeden Fall nicht die Erste gewesen, die darüber geschrieben hat. Aber das Thema Permadeath scheint in der Games-Branche zu polarisieren, weil das sehr stark diskutiert wird, wie radikal darf ein Computerspiel sein und gestaltet sein. Und das war auf jeden Fall absoluter Exkurs für mich.
Und was hast du dann ändern müssen? Hast du alles nochmal umschmeißen müssen oder nur einen Teil?
Nee, ich habe mit meinem Bekannten über sein Computerspiel, was er gerade am Entwickeln ist, ein Interview geführt und hatte das ganz stark im Fokus, also einfach diesen Menschen, weil der mich sehr inspiriert hat zu diesem Artikel. Und vielleicht auch zu Recht hat Pablo Abend, unser Designtheorie-Professor, gesagt, dass ich nicht einen Artikel nur über ein Computerspiel schreiben kann. Mhm. Und auch nicht nur über eine Richtung und dass da schon irgendwie auch eine Vergleichbarkeit sein muss. Und ich dann einfach wirklich nochmal in die Tiefe gegangen bin und vielleicht auch in die Designtheorie. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit eine Schreibstilfrage. Ich habe vorher eher einen freieren Text formuliert gewesen, der auch ein bisschen mehr von mir persönlich in meiner Suche durch dieses wirklich neue Themenfeld sehr stark davon geprägt war, bis jetzt hin zu einem vielleicht eher klassischeren Text, der auch zeigt, dass man irgendwie Theoriefundament hat.
Super, kurzer Einschub. Was ist eigentlich Permadeath und was spielt das für eine Rolle mit Design? Ich würde trotzdem aber nochmal fragen, weil du gerade ja auch sehr viel darüber berichtet hast, was du ja eigentlich auch handwerklich im Publizieren oder im Schreiben lernst. Florian, wie war das für dich? Hast du denn dann weiter publiziert nach dem Neuwerk? Also du hast es dann abgegeben, was ist denn eigentlich bei dir nach dem Neuwerk passiert?
Es gab zunächst eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, die sich aus dem Neuwerk ergeben haben. Also wir hatten eine Reihe von Einladungen. Zwischendrin kam sogar die DGTF auf Eva und mich zu, ob wir nicht die Neuwerk im Rahmen, also Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und Forschung, weiterführen wollen, ob wir so einen kleinen Hijack da machen und die von der Burg abziehen. Wir haben sogar einen Moment lang mit dem Gedanken gespielt und wurden dann aber da dann doch ein bisschen gebremst, und im Nachhinein war es eine sehr gute Entscheidung, das nicht zu tun. Wir waren zu verschiedenen Sachen eingeladen, es sind viele Kontakte entstanden. ProQM war ein Ort, an dem wir die thematische Buchhandlung in Berlin, in dem wir vorstellen durften. Jesko Fetzer hat gesagt, hey, ihr könnt dieses Magazin zeigen, damit Gesche Jost zusammen eine Veranstaltung gemacht. Und insgesamt bin ich diesem Schreiben auch ein Stück weit treu geblieben. Also für mich hat es auf jeden Fall einen Weg ins Design publizieren gebracht. Ich habe also auch in der Form geschrieben oder für verschiedene Ausstellungskataloge, für verschiedene Designbücher habe ich Beiträge verfasst. Und das ist weiterhin ein Ding, das ich betreibe, neben dem, dass ich eben selbst Gestalter bin und auch Designtheorie und Geschichte unterrichte, ist Publizieren mir wirklich geblieben. Und das habe ich vor der Neuwerk nicht getan.
Es ist auch eigentlich ganz schön zu sehen. Ich habe heute noch mal in die zweite Ausgabe geschaut und da auch Mara Recklis Namen entdeckt, echt? Die ich für die Komplizentagung, die jetzt vor kurzem an der Burg war, auch interviewt habe. Und habe so ganz still für mich gehofft, wenn das das ist, was sozusagen 10 Jahre aus den Leuten später geworden ist, dann blüht uns auf jeden Fall eine schöne Zukunft. Nein, aber es ist irgendwie ganz schön, wenn man so die Namen liest, die auch schon im Neuwerk publiziert haben, und zu sehen, was die Leute eigentlich auch heute machen und welche schon auch hochkarätigen Kontakte da teilweise geknüpft worden sind. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich hoffen würde, dass das Neuwerk noch ein bisschen wächst, weil ich ab und zu sage ich mittlerweile auch schon Plattform für Designwissenschaften, weil ich die Hoffnung habe, dass darüber eigentlich noch mal mehr ein Austausch passiert, weil momentan ist man auch nach einem Jahr, nach diesem Projekt, auch echt müde und ein bisschen durch. Ich meine, wir waren jetzt auch oft im Burgradio mit kleineren Beiträgen, wo wir dann schon über das Neuwerk gesprochen haben. Aber die Energie, was dann irgendwie den Vertrieb und das Netzwerken im Anschluss angeht oder noch mal auch über die Alumnis Kontakte aufzubauen, da steckt man irgendwie schon fast in seiner Masterarbeit und ist mit den Gedanken schon halbwegs weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall noch viel Potenzial.
Aber weil du gerade von Vertrieb sprichst, wie wird das denn vertrieben? Wie kommt das denn an die Leute?
Ja, also aktuell ist es sehr reduziert. Also man kann das Magazin bei uns hier in der Bibliothek kaufen und online kaufen. Und bei gewissen Buchläden, die das Neuwerk schon seit Ewigkeiten beziehen. Aber auch da, also wir sind ja jetzt seit 3 Jahren jetzt im Burgverlag und nicht mehr im Form und Zweck Verlag. Und da der Burgverlag, oder das, dadurch, dass die Burg jetzt anfängt zu publizieren, die auch erstmal ihren, ich nenne es jetzt mal Kundenstamm, aufbauen müssen und ihre Erfahrung im Vertrieb von den Projekten der Studierenden, also den Printprodukten, ist es noch sehr reduziert. Und deswegen versuchen wir eigentlich über Instagram irgendwie eine Reichweite zu schaffen und den Leuten die Aufmerksamkeit zu geben oder dem Projekt. Und was auf jeden Fall auch eine Strategie ist, die auch fast, also die meisten Jahrgänge gefahren sind, so viele oder einige hochkarätige externe Autorinnen mit publizieren zu lassen, einfach um weitere Multiplikatorinnen zu haben und darüber auch eine gewisse Reichweite zu haben.
Wie hoch ist die Auflage aktuell? Also eure Achter Nummer 8?
Ich glaube, wir sind bei 400. Mhm. Also es hat sich schon gezeigt, dass nicht alle Magazine so gut verkauft worden sind. Ob das jetzt themenspezifisch zusammenhängt oder irgendwie, also aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben dann auch eher gesagt, wir gehen auf Qualität statt Quantität und mit unserem Budget haben wir uns dann einfach eine größere Ausgabe und mehr dickeres Papier genau. und eine Sonderfarbe gegönnt. Das ist natürlich auch eine Sache, Finanzkalkulation. Darüber macht man sich im Vorhinein auch keine Gedanken, aber wir haben so viele Zahlen jongliert und wir haben so viel gerechnet und so viele Anträge auf Finanzierung gestellt, damit das jetzt so da ist.
Vielleicht noch Ergänzung, wie die Sache an die Leute kommt. Die Uni-Bibliothek Heidelberg hat ein Digitalisat aller Ausgaben und man in verschiedenen größeren Universitätsverbünden kann man alle Neuwerkausgaben wirklich digital bekommen. Da ist viel Aufwand auch reingeflossen, dass die Bibliotheken das haben. Und das, da ist wieder dieser Punkt, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ja, warum Zeitschrift und so, das ist natürlich irgendwie auch ganz gut. Mit einiger Verzögerung zwar, also dann, wenn man sie nicht gekauft hat, kann man sie trotzdem ein halbes Jahr später in den großen Unibibliotheken finden. Und das ist natürlich irgendwie auch ein schönes, stabiles Environment, wo man dieses Heft immer wieder herbekommt und auch nachträglich nochmal gucken kann, die ersten Ausgaben sind zum Teil ja verkauft oder vergriffen. Hey, da kriegt man sie zumindest nochmal, das vielleicht noch als Ergänzung. Wie seid ihr mit der aktuellen Ausgabe? Also wenn ihr als Team arbeitet, habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet nach wie vor in einem relativ kleinen Umfeld, also die in der Designtheorie, da kennt ja auch jeder jeden so ein bisschen, sage ich mal, hast du das Gefühl, ihr seid immer noch in einem relativ kleinen Feld oder erweitert sich das? Weil einige Ausgaben haben ja jetzt auch so gearbeitet, dass sie sich thematisch was gesucht haben, was jetzt eher ein übergreifendes Ding ist. Du hast selber gesagt, hey, wir haben überlegt, ob wir ganz externe Leute mal dazu nehmen. Diese Erweiterung, das zieht natürlich Kreise, damit wird die Neuwerk größer. Oder ist es bei euch so, dass ihr das Gefühl habt, das ist immer noch ein relativ kleines, überschaubares Feld, in dem man da ist? Emerging Science.
Ja, ich würde mir wünschen, ich könnte jetzt sagen, es weitet sich, aber es ist immer noch so, es ist schon noch immer noch sehr stiefmütterlich. Also das Einzige, was ich beobachte, ist, glaube ich, dass der Zeitschriften- oder Magazinmarkt allgemein gerade wieder auch so einen Hype erfahren hat und dass wir da eigentlich gerade mit der Publikation doch wieder auf einem guten Drive sozusagen sind. Und man merkt auch, gerade über Instagram haben wir viele Anfragen bekommen oder bekommen oft jetzt Anfragen, ob wir in anderen Magazinen publizieren wollen, was natürlich super ist. Also wir haben einen Call gemacht für Content, also für Projekte und Texte und so kommen jetzt auch andere Magazine auf uns zu und vielleicht entwickelt sich darüber jetzt auch nochmal so eine Unterstützerin-Blase von Theoriebeiträgen und so habe ich jetzt auch die Möglichkeit, in einem anderen Magazin von der FU, also von der Freien Universität in Berlin zu publizieren, wo ich einfach einen Artikel von mir hingeschickt habe. Und das wäre keine Sache gewesen, die ich vorher auf dem Schirm gehabt hätte, nicht bevor ich irgendwie unseren Instagram-Account so gepflegt hätte. Also ich glaube, die Netzwerkstrukturen sind da und der Markt wächst. Ob es in den Designwissenschaften der Fall ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube, so die Theorie-Resonanz ist auf jeden Fall gewünscht.
Ja, das Gefühl habe ich auch, aber ich würde nochmal nachfragen, weil du vorhin gesagt hast, du würdest es lieber zu einer Plattform machen. Also, was sind denn deine Ansprüche an eine Plattform, die besser sind, als jetzt ein Heft zu haben oder ein Magazin oder Zeitschrift?
Ja, ein Stück weit ein Austausch. Also momentan ist das Neuwerk ja so eine One-Way-Richtung. Wir publizieren und klar, wir sind im Austausch im Vorhinein mit, wir haben, glaube ich, dieses Mal 21 Beiträge und davon waren 6 von uns. Also allein auch schon der Austausch mit extern war extrem intensiv. Vor allem auch, wenn man anfängt, mal Professorinnen-Texte kritisch zu lesen als Studentin. Das war auch eine neue Erfahrung. Wir haben Beeinreichungen von Professoren bekommen und mussten die Texte auch redaktionell begleiten. Aber auf jeden Fall, Plattform bedeutet für mich eigentlich wirklich einen Austausch in beide Richtungen. Und da sind wir auf jeden Fall noch am Anfang. Und auch ein Podcast-Format wäre auch nur die eine Richtung. Und ich glaube, dass da eigentlich eher Diskursformate, vielleicht auch mal ein anschließendes Panel oder ein Symposium eigentlich für unsere Zwecke genau das Richtige wären. Und wie uns ja auch schon aufgefallen ist, sind vielleicht die ersten Ausgaben noch mit der Motivation rangegangen, Designwissenschaften im Allgemeinen irgendwie greifbar zu machen. Ich glaube schon, dass wir jetzt mehr konzeptionell arbeiten, also uns wirklich mehr an einem Themengebiet abarbeiten. Und wenn man natürlich dieses Thema mehr im Fokus hat, dann liegt es vielleicht auch nahe, in so eine interdisziplinäre Geschichte zu gehen, weil dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, wenn wir Externe einladen würden, hier an der Burg über diese Themen zu referieren, bieten wir auch den Studierenden nochmal einen Blick von einer anderen Perspektive. Und das wäre so meine ganz persönliche, individuelle Vision.
Ihr könntet ja noch ein Festival machen und das Hurra Hurra nennen.
Ja, nein, aber das hatte ja diesen Charakter. Ne? Das hatte ja diesen Rollback-Charakter.
Punkt. Also ich habe das jetzt vielleicht etwas ironisch gesagt, aber so war es gar nicht gemeint. Also tatsächlich ist die Frage, ob die Neuwerk, Katharina, an dich eher gerichtet, die Chance hat, noch ein Symposiumsformat klein anzugliedern. Es wird halt dann immer mehr, das muss man auch wissen. Aber ich glaube, dass dieser Austausch, das ist eine sehr gute Bemerkung, dass das natürlich in der Neuwerk nicht aufgehoben ist, sondern dass dieser Austausch bleibt den Machern, den Neuwerkern und Neuwerkerinnen vorbehalten. Von dem kriegen die anderen nichts mit, sondern die kriegen das Resultat. Dahingehend ist es dann auch sehr klassisch wieder One Way, es ist sehr klassisch Zeitschrift. Und das Teilhabeformat, genau, vielleicht ist es dann so eine kleine Version des Hurra Hurra Festivals.
Nein, aber ich finde, wenn du sagst, ja, das wird ja dann immer mehr, hast du natürlich recht. Aber ich stelle ja schon auch fest, dass die Produktion von Designwissen ja verschiedene Formen haben kann. Also man kann ja sagen, okay, man macht jetzt ein Heft, man macht ein Festival, man macht eine Session mit Leuten, die man einlädt, man macht einen Podcast, whatever. Aber in irgendeiner Weise kriegt man ja immer die Möglichkeit hin, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist ein wichtiger Teil neben dem Rausgehen, auch das Miteinander sprechen. Und das ist irgendwie die epistemologische Praxis. Lustigerweise, du siehst es auch, ne? Florian ist irgendwie so eingefroren.
Oh, das ist nicht so gut.
Nee. Vielleicht ist das auch einfach ein super Ende von unserem Podcast. Jetzt wäre es natürlich blöd, dass wir Florian jetzt hier nicht nochmal eine... Ich drücke hier mal kurz auf den Knopf. Ich mache mal kurz hier Enter. Vielleicht sind es auch wir.
Darf ich noch einen Gedanken...
Lass raus.
...ergänzen? Ich glaube, das Neuwerk passiert vielleicht auch während dem Mensa-Essen.
Demensa-Essen?
Ja.
Ach, Demensa-Essen.
Weil ich glaube, dass wir einfach viel über unsere Themen, die wir beackern, auch sprechen, so wie es auch die anderen Designstudierenden machen. Mhm. Und dass darüber eigentlich auch noch so ganz anders...
Florian ist wieder da. Ja.
dass darüber eigentlich auch ganz understatement-mäßig die Themen fließen. Also vielleicht muss es auch nicht immer das große...
Ding sein,
das große Festival sein und vielleicht ist Designwissenschaften oft noch Understatement, aber ich glaube, woran alle, die an diesem Magazin mitarbeiten, ist irgendwo der Glaube da, dass man die Designwissenschaften noch mitgestalten kann und dass das eine junge Disziplin ist und dass wir da irgendwie immer noch Bock drauf haben.
So. Super, Florian, du kommst genau zum Abschlusswort. Das war nämlich ein total cooles Ende, Katharina. Florian, möchtest du noch was sagen, du bist gerade rausgeflogen und wir waren gerade schon so voll am Sack zu machen, aber jetzt bist du doch noch mal da. Und das
Danke. Das Schlusswort ist jetzt vielleicht eine große Ehre, so plötzlich jetzt auch wieder das sprechen zu müssen. Noch auf dich eingehen, Christian. Ich fand die Bemerkung sehr wichtig zu sagen, ja, wie gibt man eigentlich Designwissen weiter? Das ist eine Aufgabe also das ist auch eine Aufgabe der Designtheorie. Und tatsächlich ist da ein großer Vorbehalt noch da, dass man sagt, Text ist das einzige Medium und man versucht ja über künstlerische Forschung in letzter Zeit das zu öffnen. Und ich glaube, viele Institutionen sträuben sich noch dagegen, andere Formate zu akzeptieren. Ich glaube, dass es institutionell große Vorbehalte gibt. Vielleicht haben wir damals deswegen auch den Neuwerk als Zeitschrift gemacht, weil das hat irgendwo auf dem klassischen Format gedient. Und da finde ich euren Podcast eine sehr großartige Sache und da fand ich auch das Hurra-Hurra-Festival sehr gut. Ich glaube, eine zukünftige Aufgabe in der Designtheorie, in der Designforschung wird sein, wie kommuniziert man Design, mit welchen Medien, weil das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft und man muss irgendwie schaffen, diesen Vorbehalt gegenüber Text beim Design ein bisschen abzubauen. Man muss aber auch Theorie ein Stück weit anders denken in Zukunft und zu sagen, die findet in anderen Formaten und eben nicht nur im klassischen Text statt, den dann viele Designer und Designerinnen gar nicht lesen wollen. Das vielleicht als ein Ausblick, was Designtheorie in den nächsten Jahren, was ihr bevorsteht, was da noch passieren könnte. Vielleicht jetzt doch ein Schlusswort, vielleicht war es eins, ich weiß es nicht. Jedenfalls vielen Dank.
Super Schlusswort, Florian. Vielen Dank. Und an der Stelle nochmal vielen Dank, Katharina. Das hat sehr viel Freude gemacht. Ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, das könnte man ja auch so mit so einem Co-Moderator oder einer Co-Moderatorin. Das fetzt total. Da muss man selber nicht so viel labern und kann sich auf den einen oder anderen klugen Einwand zurückziehen. Wundervoll. Vielen Dank, liebe Zuhörende, für dieses Experiment, dass ihr teilgenommen habt. Und vielen Dank an diese tollen Gäste. Wir sind raus.
Das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.